Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit zwei französischen Romanen, die beide auf je unterschiedliche Weise eine der immanenten Erscheinungen dieser Nation betrachten, nämlich die Liebe. Wir werden uns erinnern an Romain Gary, dessen letzter Roman endlich auf Deutsch vorliegt. Ins Deutsche übersetzt wurde er zwar bereits in der DDR, doch die Geschichte um besagte Übersetzung ist derart kompliziert, dass sie im späteren Verlauf der Sendung umfangreich betrachtet wird von Christoph Haker. Zuvor kommen wir jedoch zu einem anderen Buch. In Frankreich wurde es hoch gelobt. Es ist das Debüt Es ist Sarah von Pauline Delabroix Allard. Manche feierten die Autorin gar als neue Françoise Sagan. Denn die 1988 geborene Schriftstellerin erzählt im melancholischen Ton die obsessive und verhängnisvolle Liebesbeziehung zweier Frauen. Miriam C. hat das Buch gelesen.
Sarah ist eine einnehmende Person, großspurig und exaltiert. Alles versieht die Violinistin mit einer dramatischen Geste, nicht nur ihre Musik. Auch durch ihren Alltag geht die Mitdreißigerin mit der größtmöglichen Intensität. So bricht Sarah wie eine Naturgewalt in einen steifen Pariser Silvesterabend.
Sie macht zu viel Lärm. Vorher war da nichts. Schweigen, affektiertes Lachen, feierliche Mienen. Und auf einmal ist da nur noch sie. Das ist ärgerlich. Die Gastgeberin in ihrer Abendrobe runzelt die Stirn. Sarah bemerkt es nicht. Zur Begrüßung verteilt sie energisch Küsschen an alle.
Die namenlose Ich-Erzählerin in Pauline Delabroix Allards Debütroman ist sofort fasziniert von Sarah. Dabei ist die alleinerziehende Lehrerin eigentlich ganz anders. Höflich, vernünftig, ordentlich und ein wenig depressiv. Ihr Leben steckt in einer unbestimmten Latenzphase fest, seitdem der Vater einer gemeinsamen Tochter sich wortlos aus dem Staub gemacht hat. Doch mit Sarah ist alles wieder anders, aufregend. Die Frauen freunden sich zunächst an, beginnen jedoch bald eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. In kurzen, tagebuchartigen Abschnitten wird diese Amour-Fou nacherzählt. Delabroix Allard lässt ihre Erzählerfigur dabei unmittelbar Erinnerungen, Gefühle und Gedanken artikulieren. Ihrer Dringlichkeit kann sich der Lesende kaum entziehen. Die beiden Liebenden geben sich ganz ihrem Taumel hin, haben nur noch Augen füreinander und genauso atemlos wird erzählt. Es gibt keine Vergangenheit, keine Nebenhandlung, keine Nebenfiguren. Sogar für die eigene Tochter scheint sich die Ich-Erzählerin nicht mehr zu interessieren. Sie findet einfach keine Erwähnung mehr. Denn es ist Sarah, wie es programmatisch im Buchtitel heißt, und nur noch Sarah, die ihr Leben bestimmt.
Sie ist immer in meinen Gedanken. Sie verfolgt mich, nackt, hinreißend. Ein Gespenst, das meine Adern, mein Geschlecht zum Pochen bringt. Sie ist eine Offenbarung, ein Lichtstrahl, eine Epiphanie. Nicht bei ihr zu sein, wird sinnlos nach der ersten Nacht.
Pauline Delabroix Allard sucht stets nach poetischen, oft melancholischen Bildern in ihrem Roman, der es als Erstling einer bis dahin vollkommen unbekannten Autorin immerhin in die zweite Runde des renommierten Prix Goncourt geschafft hat. Doch ihre Beschreibungen bleiben, gerade dort, wo es um die Liebe beider Frauen geht, seltsam sprachlos. Vieles bleibt floskelhaft. Rückhaltlos stürzt Sarah sich auf der Bühne etwa in die Musik, als unglaublich beschreibt die Erzählerin die Farbe ihrer Augen, ihre Anmut ist vollendet, ihre Lust ist stürmisch. Unzählige Male waren diese Formeln in der Literaturgeschichte bereits zu lesen. Wer heute noch von einer obsessiven Liebe erzählen will, braucht unverbrauchte Sprache. Die findet Delabroix Allard aber auch nicht, als die Beziehung zwischen Sarah und der Erzählerin, ebenfalls klischeehaft, an ihrer Intensität scheitert.
Unsere Gefühle sind zu intensiv. Gewitter brechen los. Sie wird gemein. Sie brüllt, bis die Wände wackeln. Sie fällt auf die Knie, herzzerreißend schluchzend. Sie steht auf, schwankt, schmiegt sich in meine Arme, bittet um Verzeihung.
Ebenso wie die Beziehung der beiden Protagonistinnen kennt die Sprache der Ich-Erzählerin keine Zwischentöne. Gefühle gibt es nur in Extremen, die so abstrakt bleiben, wie diese Liebesgeschichte austauschbar. Dabei versteckt sich unter dem Pathos eine Nuancierung, die zu erzählen gelohnt hätte. Sowohl Sarah als auch die Ich-Erzählerin, beide immerhin schon Mitte 30, lieben zum ersten Mal in ihrem Leben eine Frau. Thematisiert wird das jedoch nur am Rande.
Sie wirft mir die unmöglichsten Dinge vor. Alles Unsinn. Aber im Grunde, das spüre ich, wirft sie mir vor, dass ich existiere, dass ich ihr über den Weg gelaufen bin. Sie wirft mir vor, dass ich eine Frau bin. Sie nimmt es mir übel, mich deswegen nicht in Frieden lieben zu können.
Lexikonartige Abschnitte über Städte, chemische Elemente, Bücher, Musik oder Filme durchbrechen die radikal subjektive Erzählweise an einigen Stellen, wollen sich aber nicht so recht in den Ton der zunächst verliebten, dann enttäuschten Erzählerin fügen. Im zweiten Teil des Romans flieht die mit gebrochenem Herzen nach Triest. Zwar werden hier einige Erzählstränge vom Anfang wieder aufgenommen und zusammengeführt, doch reicht die Dynamik nicht aus, um den Rest des schmalen Romans zu motivieren. Auch in ihrer Einsamkeit bleibt Delabroix Allards Ich-Erzählerin, die bis dahin im Schatten von Sarah stand, eine Leerstelle, verborgen unter abermals dramatischen und damit als romanhaft titulierten Gesten.
Mein kleines Mädchen wird denken, dass seine Mutter eindeutig eine Romanfigur ist. Ja, das ist romanhaft, eine Flucht, um sich von einer Leidenschaft zu heilen, sein Kind eine Zeit lang zu verlassen, um das Herz vernarben zu lassen.
So scheitert Es ist Sarah wie die Beziehung der beiden Hauptfiguren an der eigenen Intensität, an der großen Geste, denen Pauline Delabroix Allards Sprache kaum das Wasser reichen kann. Es kitzelt zwar eine gewisse voyeuristische Leselust, die sich wie in zahlreichen autofiktionalen Zeugnissen auch hier aus den biografischen Überschneidungen zwischen Erzählerin und Autorin speist. Sie mag den Erfolg des Buches beim französischen Lesepublikum erklären, doch entgleitet der Debütantin dabei Form und Sprache ihrer Liebesgeschichte, wodurch nur ein weiteres Mal verdeutlicht wäre, dass wohl am striktesten gegen die Banalität seiner eigenen Erinnerung vorgehen muss, wer größtmögliche Authentizität anstrebt.
Miriam C. über Pauline Delabroix Allard. Es ist Sarah aus dem Französischen von Sina de Malafosse, Frankfurter Verlagsanstalt, 192 Seiten, 22 Euro. Und wir bleiben in Frankreich, gehen aber knapp 40 Jahre in der Zeit zurück. Denn nach den schönen Editionen des Verlags Schirmer und Graf war es hierzulande stiller geworden um Romain Gary. Nun ist sein 1980 erschienener letzter Roman auf Deutsch erhältlich. Mehr über diese komplett komplizierte Geschichte, gerade die Veröffentlichung ins Deutsche betreffend, weiß Christoph Haker.
Romain Gary, im Zweiten Weltkrieg Kampfflieger von France Libre, eroberte spielend auch den Literaturbetrieb und die Frauen. Er schrieb das Drehbuch zum D-Day-Klassiker Der längste Tag und erschlich sich 1975 unter dem Pseudonym Émile Ajar mit La vie de Vincent kreativ seinen zweiten Prix Goncourt. Umso verblüffender, dass sein letzter Roman Le Cerf-Volant erst 2018 ins Englische übersetzt wurde. Schließlich war das Buch zum Vermächtnis eines Star-Autors geworden, der 1980 erschoss sich Gary in Paris. William Styron erinnerte sich an eine Begegnung 2 Jahre zuvor, als sie sich über die Depressionen von Albert Camus unterhielten und Gary seine eigenen ansprach.
Als russischer Jude, der in Litauen geboren wurde, schien Romain schon immer von einer osteuropäischen Melancholie beherrscht zu sein. Er sagte, er könne ein Flackern des verzweifelten Geisteszustandes wahrnehmen, der ihm von Camus beschrieben worden war.
Nicht einmal Garys Tod verschaffte seinem letzten Werk internationale Aufmerksamkeit. Allerdings kam es 1989 in der Übersetzung von Jeanne Pachnicke in der DDR heraus unter dem Titel Gedächtnis mit Flügeln als Nummer 638 der Reihe BB, billige Bücher, des Aufbauverlags. Dass im Internet von der üblichen Riesenauflage nur 2 Exemplare zu haben waren, legte einen traurigen Grund nahe. Die Berge druckfrischer Bücher auf Halden und in Altpapiermühlen der Wendezeit. Ob das wirklich so war, muss offen bleiben. Aus dem Aufbau Verlag erfuhr ich:
Über das Schicksal der Verlagsproduktion eines Landes im Untergang ist ja schon viel geschrieben worden. Im Monatstakt passierte Neues, Unerhörtes. Da flogen eben nicht nur die alten Sofas auf den Müll. Wobei Letzteres eben nicht für unsere BB-Ausgabe des Gary verifizierbar ist.
Hinein ins Buch. Das normannische Kaff Cléry hat nur zwei touristische Attraktionen. Das Restaurant Clos Joly, einen Wallfahrtsort der französischen Cuisine und ein Museum gewidmet einem Ambroise Fleury. Um beide Orte spinnt Romain Gary seinen roten Faden und zum Bindeglied zwischen ihnen wird der junge Ludovic. Er wächst in den 30er Jahren als Vollweise bei seinem Onkel auf und schon der tickt nicht ganz richtig. Ambroise ist der Dorfbriefträger, davon besessen, Papierdrachen zu bauen. Allerdings nicht irgendwelche, sondern solche mit Gesichtern. Es sind Berühmtheiten der französischen Kultur oder Politik und so bevölkert bald sein fliegendes Pantheon den Himmel, nicht zu übersehen.
Onkel, diese Pariser haben sich über Sie lustig gemacht. Sie haben gesagt, Sie seien übergeschnappt.
Der Spleen des Onkels färbt auf den Neffen ab, als der 10-jährige Ludo den Kopf noch voller Lederstrumpf und Irokesen, den Bauch voller Beeren im Wald eine Begegnung hat.
Mitte Juni, vollgefressen und vor mich hindösend, erblickte ich, als ich die Augen öffnete, vor mir ein sehr blondes Mädchen unter einem großen Strohhut, das mich streng ansah. Ich reichte dieser blonden und strengen Erscheinung eine Handvoll Erdbeeren. So billig kam ich aber nicht davon. Das Mädchen setzte sich neben mich und bemächtigte sich, ohne meiner Opfergabe auch nur die geringste Aufmerksamkeit zu schenken, des ganzen Korbes. Damit waren die Rollen ein für allemal verteilt. Als nur noch wenige Erdbeeren auf dem Boden des Korbes lagen, gab sie ihn mir zurück und ließ mich, nicht ohne Vorwurf, wissen:
Mit Zucker schmeckt's besser.
Die noch namenlose Mademoiselle verabschiedet sich wie eine Diva.
Ich werde wiederkommen, falls ich nichts Besseres zu tun habe.
Und lässt den fortan emsig, aber fruchtlos Beeren sammelnden Ludo zappeln und träumen. 4 Jahre lang. Dann ist sie wieder da und entpuppt sich als polnisches Adelstöchterlein. Damit ist sie für ihn eigentlich wie vom anderen Stern, unerreichbar. Ist es diese Konstellation, die mich an eine Verliebtheitsgeschichte unter ähnlichen Vorzeichen, Tadeusz Konwickis, wenngleich düsterere, Chronik der Liebesunfälle denken lässt? Ludo jedenfalls ist nicht nur in der Liebe noch ziemlich unerfahren.
Ich denke nur Gutes über Polen. Es ist berühmt für...
Wofür?
Ich schwieg. Ich stellte mit Grauen fest, dass das Einzige, was mir zu Polen einfiel, die Redewendung »voll wie ein Pole« war. Sie lachte.
Was hier schon nach einer Beerdigung erster Klasse für die Liebe eines pubertären Jungen klingt, nimmt einen märchenhaften Verlauf. Denn Ludo hat Persönlichkeit, ist dem Spiel seines schönen Gegenübers ganz anders gewachsen und taucht in jenem Sommer 1936 auf deren benachbarter Sommerresidenz in die strahlende Welt jener Brunonitzkis ein. Er lernt den Bruder Tadeusz kennen und schließlich entdecken Ludo und Lila staunend mehr.
Und dann eines Tages hörte ich eine unbekannte Stimme Lilas, die kein Vokalgenie je übertreffen kann. Der Schrei stieg so hoch, dass ich mich fühlte, als hätte ich gerade Gott gegeben, was ihm gebührt.
Ludo, ach Ludo, was haben wir getan?
Alles, was ich wahrheitsgemäß darauf antworten konnte, war: Ich weiß nicht.
Bald schon soll Ludo, Lilas Vater, dem spielsüchtigen Grafen, mit seinen phänomenalen Rechenkünsten neue Reichtümer erschließen. Bedroht scheint die Liebe nur von einem Rivalen, Hans von Schwede, dem deutschen Cousin der Brunonitzkis aus Ostpreußen. Am 1. September 1939 schiebt sich die Weltgeschichte dazwischen. Zurück von einem Besuch in Polen und durch den Kriegsausbruch, abgeschnitten von Lila, befällt Ludo die Liebeskrankheit.
So kann es nicht weitergehen, Ludo. Man sieht dich mit einer nicht anwesenden Frau redend durch die Straßen gehen. Man wird dich irgendwann einsperren.
Ludo bleibt davon beseelt, nach dem Krieg seine Geliebte wiederzufinden, mit der er weiter im Gespräch ist. In Tagträumen und nachts. Abwechslung bietet die Anstellung in jenem Spitzenrestaurant in Cléry. dessen Chef Duprat sieht nach dem Zusammenbruch im Juni 1940 in der Rettung der französischen Küche einen Akt des Widerstands. Selbst die Besatzer sollen die Überlegenheit Frankreichs schmecken müssen. Duprat gerät so schnell in den Ruch der Kollaboration, doch zum Glück ist Ludot inzwischen für die Résistance aktiv. So bringt er Duprat aus der Schusslinie, indem er ins Clos Joly Informanten des Untergrunds einschleust, die den deutschen Offizieren Geheimnisse ablauschen, zu Tisch oder danach im Bett. Dabei spielt Julie Espinosa eine schillernde Rolle. Eine Puffmutter, die sich mit Ludots Hilfe Manieren und Bildung antrainiert, um ihre jüdische Haut hinter einer glänzenden Maskerade als steinreiche Verwandte des ungarischen Diktators Horthy zu retten. Nicht die einzige Verstellung, denn Hans von Schwede entpuppt sich schließlich als Verschwörer innerhalb der Wehrmacht. Das klingt irrsinnig konstruiert, ist aber nicht gar so abwegig, wenn man bedenkt, dass in Paris am 20. Juli 1944 Offiziere um Karl Heinrich von Stülpnagel den Staatsstreich einleiteten und von Schwedes Rolle an Fabian von Schlabrendorf erinnert. Auch Lila und Ludot sehen sich wieder, unter Umständen, die all sein romantisches Sehnen wie eine Seifenblase bös platzen lassen. Romain Garrys Fabulierkunst ist überbordend. Die Dialoge sind teils von grandiosem Witz. Es ist eine Lust, das zu lesen. Warum nur blieb dieses europäische Liebespaar Lila und Ludot, warum dieses lichte Buch bloß so im Schatten? Ob eine Rolle gespielt hat, dass Gary Unterhaltung von höchstem Niveau mit einer massiven Infragestellung eines selbstgerechten französischen Geschichtsbilds verbindet?
Ich hasste die Deutschen nicht mehr. 3 Jahre nach der Niederlage erschwerte alles, was ich gesehen hatte, mir jene Routine, die darin bestand, Deutschland auf seine Verbrechen und Frankreich auf seine Helden zu reduzieren.
Vor allem legt Gary den Finger in die Wunde der Mittäterschaft von Franzosen an der Deportation der Juden, so der Internierung im Vélodrome d'Hiver, wie sie in Joseph Losys Film Monsieur Klein von 1976 mit Alain Delon und Jeanne Moreau ebenfalls für Aufsehen sorgte. Noch 2017 stellte Marie Le Pen die französische Mitverantwortung daran in Abrede. Wo viele mitgemacht, viele geschwiegen und wenige gehandelt haben, setzt Garys stiller Held Ambroise Fleury eine Geste der Solidarität, die ihn nach Buchenwald und Auschwitz bringt.
7 Drachen standen am Himmel über La Motte, 7 gelbe Drachen, 7 Judensterne. Umringt von ein paar Kindern stand mein Onkel Ambroise auf der Wiese vor der Hütte und schaute zum Himmel empor, wo die 7 Sterne der Schande schwebten.
Das vielleicht Letzte, was der Autor Gary überhaupt zu sagen hatte, war die Verbeugung vor französischen Gerechten unter den Völkern, die in Dörfern in den Cevennen bis zu 5000 Flüchtlinge retteten. Als denkwürdige letzte Sätze von Die Jagd nach dem Blau.
Christoph Haker über Romain Gary, Die Jagd nach dem Blau, aus dem Französischen von Jean Pagnicke. Rotpunkt Verlag Zürich, 376 Seiten, 24 Euro. Mehr Bücher gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur. Darin unter anderem Norbert F. Pötzel und sein Buch Der Treuhandkomplex. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem Strom vom Autodach. Solarzellen für E-Mobile stehen kurz vor der Serienreife. Die Moderation hat dann Ralf Krauter. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.